Herzlich willkommen zum Little Dogs Podcast. Das Podcast-Format Little Dogs vermittelt die 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute ist Peter Kajatz bei mir zu Gast. Peter Kajatz ist 53 Jahre alt und ist in Leverkusen aufgewachsen. 2002 kam der Umzug nach Innsbruck. Im selben Jahr war er im Aufbau des Gründungszentrums CAST beteiligt. 2004 suchte er die nächste Herausforderung und übernahm die Geschäftsführung von Alcasyn Pharmaceuticals. Im Jahre 2008 entschied sich Peter, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Mit seiner Firma Waterberg begleitet er innovative Hightech-Unternehmen von der Ausgründungsphase über Finanzierung und Wachstum bis zum Verkauf des Unternehmens. Willkommen in der Show, Peter, und danke für deine Zeit.
Danke, Robert, dass ich hier sein darf.
Peter, lass uns mal in der Vergangenheit anfangen. Wie war das damals? War es schon für dich klar, dass du Richtung Unternehmertum gehen willst, oder wie war generell die Schulzeit auch für dich?
Richtung Unternehmertum, das war mir nicht so klar. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich zu höherem geboren bin. Das lag wohl an meinen Eltern, die sehr viel Hoffnung in ihren Sohn gesetzt hatten. Die meinten allerdings, ich würde entweder Pfarrer oder Rechtsanwalt werden, weil ich damals schon so viel gesprochen habe. Das hat sich aber beides nicht ergeben. Ich habe dann ich schätze so um die 20 rum war ich, habe ich mir mal verschiedene Bereiche angesehen, jeweils mit unterschiedlichen Partnern. Zum einen war das Entsorgung von Sondermüll. Da sind wir dann auf die Entsorger gegangen. Das war eine Fachmesse für Entsorgung in Köln. Und unsere Idee war, irgendwie hatte sich da die Rechtslage geändert, dass wir uns einfach mal einen Anhänger kaufen fürs Auto und dann bei den mittelständischen Unternehmen diese Problemmüllsachen, die jetzt anders entsorgt werden, entsorgen würden. Aber irgendwie nach der Evaluierungsphase ging das nicht weiter. Dann mit einem anderen Kollegen habe ich mir ein anderes Konzept angeschaut, was heute gang und gäbe ist, damals aber noch fast unbekannt, das war Carsharing. Und auch da haben wir mal so durchgerechnet, sind wir mal zu Autohäusern gegangen, gefragt, was so ein Auto kostet und was wir dann dafür Kosten hätten. Und also ich glaube, das mit der Entsorgung wäre eher gut gegangen als mit dem Carsharing, weil das noch viel zu früh war, weil wir die digitalen Technologien nicht hatten und außerdem hatten wir keine Ahnung von Unternehmertum. Das waren so eigentlich die ersten Ansätze zum Unternehmertum, die aber so, da war ich schon so um die 20 Jahre alt und aus der Evaluierungsphase nie rausgekommen.
Okay, und was waren dann so die nächsten Schritte? Also nach dem Carsharing-Versuch zum Beispiel?
Nach dem Carsharing-Versuch habe ich eigentlich ganz brav erstmal Biologie studiert in Köln und war damit nicht sehr glücklich. Ich war zwar gut im Studium, aber meinen Ansprüchen bin ich nie gerecht geworden, sehr frustriert damit, sehr viel Arbeit. Ich kann mich noch erinnern damals, dass ich dachte, wenn ich mal alt bin und sag, oh, die schöne Studentenzeit, ja, dann erinnere dich dran, wie scheiße die eigentlich jetzt war. Ja, also nicht in diese Romantik verfallen, weil das extrem anstrengend ist. Also das war dann Biologie und da habe ich eigentlich auch nicht so wirklich an Unternehmertum gedacht. Ich habe dann Diplombiologie, also Diplom abgeschlossen in Proteinchemie, Biochemie, habe dann mal eine Auszeit genommen und war 2 Jahre lang Profi-Taxifahrer. Ein toller Beruf, wirklich toll, habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Allerdings muss man sehr viel fahren, um dann auch die damals 2000 Mark, die man braucht, um am Leben zu bleiben halbwegs. Ja, und dann kam auch ein Gast, der meinte, naja, du bist auch so ein Ewiger, du wirst auch bis zur Rente fahren. Und dann habe ich mir wieder ganz was anderes überlegt. Und dann habe ich gedacht, ich müsste Heilpraktiker werden und habe da die Ausbildung gemacht, um dann festzustellen, dass das auch jetzt nicht so das ist, was ich mir vorgestellt hatte.
Also ich habe... Du warst ganze Zeit auf der Suche nach deiner wahren Leidenschaft.
Ja, bis heute. Ja. Bis heute.
Bis heute.
Und ja, ich habe dann auch gearbeitet als Heilpraktiker. Also in Deutschland ist es ein bisschen anders als in Österreich. Da muss man eine Prüfung machen vom Gesundheitsamt und die ist auch ziemlich aufwendig. Das ist nur Schulmedizin. Und dann darf man so eine Praxis aufmachen. Das habe ich gemacht, also bei mir in eigenen Wohnung und so. Ich habe in einer größeren Praxis auch gearbeitet als Freelancer. Dann habe ich gedacht, naja, so als Heilpraktiker ist ein Doktortitel nicht schlecht, bin wieder zur Uni gegangen parallel und habe dann promoviert. Und als ich dann fertig war, war mir klar, dass das mit aus meiner Sicht heute diese Hokuspokus-Medizin und Placebo-Doktor wollte ich jetzt doch nicht sein. Und bin dann davon auch wieder abgekommen. Auch war das nicht so lukrativ, dieses Geschäftsmodell. Aber das war ja eigentlich auch so eine Art Selbstständigkeit. Ja, da habe ich ja wirklich meinen eigenen Gewerbe gehabt. Gewerbeschein hatte ich damals. Und dann kam das, irgendwie kam ich wie die Jungfrau zum Kind zur Unternehmensberatung. Das war so, ich habe alles mit Auszeichnung abgeschlossen, sehr gute Noten gehabt, sehr gut publiziert, also keinen Spaß am Studium gehabt, auch an der Promotion nicht, da im Labor stehen und Tiere quälen war auch nicht so meins. Und ein Oberarzt aus der Klinik meinte dann, zeigte mir so in einer Zeitschrift hinten Werbung von der Boston Consulting Group und meinte, wäre das nicht was für dich, du bist doch sehr gut, geh doch, frag doch da mal an. Und ich hatte keine Ahnung, was eine Unternehmensberatung ist. Und dann habe ich mir erstmal zwei Bücher gekauft, Unternehmensberatung, wem helfen die ihre Konzepte tatsächlich? Das war so sehr kritisch, aber meine Erfahrung ist, dass so kritische Bücher eigentlich für mich die besseren Informationen geben als die Bücher, die da sehr positiv eingestellt sind und so Themen beweihräuchern. Aber dann wusste ich schon mal, wie Unternehmensberatung ticken. Und ein zweites Buch, das hieß so ähnlich wie Was ist Wirtschaft? Davon hatte ich auch keine Ahnung gehabt. Und habe mich dann bei der Boston Consulting Group beworben. Das war schon Online-Bewerbungsverfahren. Das war wahrscheinlich der erste Test, ob man das schafft, sein Bild da genau in diesem Format auch einzuscannen. Und die haben mich dann abgelehnt, weil Noten super, Auslandserfahrung, ich war mal ein bisschen was im Ausland, passte auch, aber zu alt mit Anfang 30. Ja, sie nehmen schon Leute in dem Alter, aber dann erwarten sie sich Berufserfahrung. Und damit meinen die nicht Taxifahren und Heilpraktikern, sondern... Und
Carsharing.
Das wäre vielleicht auch eher für die was gewesen. Ja, oder eben Einschläge Berufserfahrung in dem Bereich, in dem man tätig ist. Also wenn ich jetzt bei Big Pharma gewesen wäre oder sowas. Gut, das war dann nichts, aber dann hatte ich schon mal Bewerbungsfotos und dann habe ich eine Anzeige im Internet aufgegeben. Biologe mit exzellenten Leistungen oder Noten sucht irgendwas im Pharmabereich, irgendwie so in etwa war die. Und dann kam mein späterer Arbeitgeber, die Innovations and Venture Partners, auf mich zu und fragten, ob ich nicht Interesse hätte, in Berlin für ihre Unternehmensberatung als Biotech-Experte oder sowas ähnliches. Head of Life Sciences hieß das nachher zu arbeiten. Und da habe ich gedacht, warum nicht? Und habe dann Bewerbungsgespräche geführt mit denen.
Und was waren dann die nächsten Schritte?
Die Bewerbungsgespräche, das ist vielleicht noch ganz interessant. Also beim ersten, es waren zwei Partner da und der hat die ganze Zeit geredet. Ich habe immer nur genickt und dann meinte er, ja, passt alles wunderbar. Jetzt redest du noch mit dem anderen Partner und dann sind wir uns einig und dann fangen wir an. Und dann habe ich gedacht, das nächste Gespräch wäre vielleicht auch so witzig, aber so war das dann nicht, weil das war irgendwie das Kontrastprogramm dann so richtig wie so ein Assessment Center mit Stressfragen und so. Das war dann alles am Bahnhof in Frankfurt, da bin ich dann hin. Und als ich dann da kam, natürlich keine Ahnung, wie man sich anzieht, hatte ich mir irgendwie so eine Hose und so eine Art Sakko aus dem Schrank geholt. Und der erste Kommentar von dem Partner, der mich da interviewt hat, war, oho, sportlich angezogen. Das war erstmal der erste
Seitenhieb,
genau. Und dann kam tatsächlich, wo ich mich sehe, wo ich hin will, so klassische, so ein richtig kotziges Vorstellungsgespräch. Ja? Und dann mit Stressfragen auch so, wie viel Rasierklingen verbraucht die Welt denn so an jedem Tag in etwa? Ne? Ja, und dann, wie rechnen Sie das denn aus? Und wie würden Sie denn da rangehen und solche Sachen? Ja? Das war weniger gut. Und dann war die Frage nach dem Gehalt. Das war gut und schlecht, weil ich hatte einen Betrag von X genannt und dann sagt er, ja, das haben wir uns auch gedacht, nach einem halben Jahr dann X plus Y und nach einem weiteren halben Jahr dann X plus Y plus Z, dann sind wir uns ja jetzt einig. Und da wusste ich, dass ich mich einfach unter Wert verkauft hatte. Immer noch besser, als wenn sie mich runtergehandelt hatten. Ja. Gut, dann war das gegessen und dann bin ich nach Berlin gegangen.
Und seit 1999 arbeitest du ja in der Startup-Szene?
Genau.
Wie hast du damals diese neue Marktblase wahrgenommen? Was passierte damals?
Ja, die habe ich ja erstmal gar nicht wahrgenommen, aus dem Grunde, weil wir genau in die Blase hinein das Unternehmen, also die Partner, das Unternehmen gegründet haben und ich dann kurz darauf einer der ersten Angestellten da war, sodass ich das alles so als normal empfunden hatte, bis es dann nachher weg war. Ja? Also es war ein Riesenhype, ich sag mal ähnlich wie heute. Ja? Früher hieß das First Tuesday, immer am jeden ersten Dienstag in Berlin kamen Tausende von Berater und Startup-Gründer und Risikokapitalgeber zusammen. Die hatten dann alle unterschiedlich farbige Pickel da an der Brust und haben dann genetworked und Risikokapital gab es ohne Ende und mit den witzigsten Ideen hat man Geld einwerben können und damals waren halt noch Börsengänge, das heißt, da hörten die gerade auch so auf und jeder ist damit reich geworden. Ja, und das war auch unsere Idee bei Innovations and Venture Partners. Wir wollten Beratung gegen Equity, heißt der Fachterminus. Das heißt, wir nehmen gar kein Geld, sondern wir beraten die kostenlos, wie man Geschäftsplan schreibt, wie man Kapitalgeber anspricht, begleiten die dabei und nehmen Anteile am Unternehmen und werden dann, wenn die an die Börse gehen, damit schweinereich. Das hatte dann genau nicht ein einziges Mal geklappt. Und das war eigentlich so eines der ersten, zweiten, dritten, vierte Geschäftsmodell, was sich nicht so ganz gespielt hat, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Und 2002 kam der Umzug nach Tirol, nach Innsbruck?
Genau, 2002, rette sich wer kann. Ich hatte verschiedene Phasen noch dazwischen. Also nach der klassischen Beratung hat mich dann die Unternehmensberatung mal an einen Risikokapitalgeber ausgeliehen. Dann habe ich da das Kompetenzzentrum Life Sciences für einen Risikokapitalgeber aufgebaut mit. Das war dann regelmäßiger Umsatz auch. Das war ganz fein. Dann bin ich als Interim-Manager in ein risikokapitalfinanziertes Startup. Die waren schon mittlerweile 40 Leute gegangen. Da kam auch Venture Capital, Risikokapital rein, anderer Kapitalgeber. Das bisherige Management wurde rausgeschmissen und Interim-Management eingesetzt, Industriestandards schaffen. Da war ich so für die Aufbau- und Ablauforganisation zuständig. Auch das war dann regelmäßiges Einkommen. Wir mussten dann auch die Geschäftsmodelle umstellen, weil eben diese Beratung gegen Equity nicht so geklappt hat. Und Risikokapitalgeber sind dann mit dieser Dotcom-Blase dann auch langsam verschwunden. Und dann bin ich eben nach Tirol gekommen, weil ein Kollege aus der Unternehmensberatung in Berlin, der war aus Innsbruck, wollte wieder zurück und hat hier gemeinsam mit der Universität das Konzept für ein akademisches Gründungszentrum, so eine Art Beratungsgesellschaft für Forscher, die ihr Unternehmen ausgründen wollen, gegründet. Und ich war dann einer der ersten Angestellten da. Er meinte, Peter, mit Geld kann ich dich nicht locken, aber mit Lebensqualität, schau dir mal Innsbruck an. Und dann haben wir oben am Ölberg gesessen, habe ich gesagt, ich komme und seitdem bin ich da und das sind ja jetzt auch schon 17 Jahre.
Und was ist die größte Veränderung zwischen Deutschland und Österreich? Also du hast ja beide Seiten kennengelernt. Wie würdest du beide Länder beschreiben?
Was habe ich jetzt noch in Facebook gelesen? Deutschland ist, die Treppe darf nicht benutzt werden, weil sie keine standardisierten Treppenabsätze oder Stufen hat. Sie darf aber auch nicht verändert werden, weil sie unter Denkmalschutz steht. Das ist so vielleicht typisch für Deutschland. Ganz so extrem ist es vielleicht nicht. Also das ist jetzt nicht deutlich bürokratischer als Österreich. Der Unterschied, der mir damals sehr aufgefallen ist, war, dass die Bürokratie hier besser arbeitet, freundlicher ist zu den Leuten, serviceorientierter ist, kundenorientierter ist als in Deutschland. Also nehmen wir ein einfaches Beispiel, wenn man in Deutschland damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, ich bin ja jetzt fast 20 Jahre nicht mehr in Deutschland, ein Auto anmelden wollte, hat man sich mindestens einen halben Tag Urlaub genommen, ist zum Straßenverkehrsamt, hat da gesessen und dann irgendwann ein paar Mal aufgestanden, musste dann irgendwie wieder woanders hinfahren, um das Kennzeichen drucken zu lassen, wieder zurück und. Hier ist das so, da kommt der Versicherungsvertreter, der regelt alles und bringt das Wechselgeld und das Ding ist angemeldet. Ja? Oder wenn man in eine Behörde geht, da ist ein Infodesk, die fragen, was hätten Sie denn gerne, gehen Sie mal dahin, da werden Sie gut bedient. Ja? Das gab es bei uns alles nicht. Möglicherweise haben die Deutschen dann ein bisschen nachgezogen. Dann auch, dass die Leute hier aus meiner Sicht ein bisschen glücklicher sind als in Deutschland, ist mir auch aufgefallen. Ja. Obwohl, ich hinterfrage das ja alles, also die Selbstmordraten, die sind tatsächlich in Österreich höher als in Deutschland, aber das merkt man bei den Leuten halt nicht. Die lassen sich nicht anmerken.
Und wie bist du mit der Lebensqualität zufrieden? Damals hat man dich ja damit gelockt. Was sagst du dazu?
Ja, ich meine, ich kann nur sagen, ich bin da geblieben und das ganz ohne Zwang. Das heißt, ich war nur ein gutes Jahr, anderthalb Jahre bei dem Gründungszentrum. Dann bin ich in eins von den Spin-offs gewechselt und bin ja hier geblieben und das auch nicht aus privaten Gründen, weil ich mich jetzt hier verliebt hätte. Bin da ja so pragmatisch da, wo ich bin, suche ich mir, das führen wir jetzt nicht weiter aus, ich weiß ja nicht, wer alles diesen Podcast hört. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich bin dann irgendwann von Innsbruck nach Ötz gezogen. Das kannte ich vom Motorradfahren. Ötz hatte so die richtige Größe, nicht zu groß, nicht zu klein. Ich habe meine Ruhe, da gibt es einen Sparmarkt. Zur Not kann man zu Fuß einkaufen gehen. Und dann habe ich mir irgendwann, dann war 2010, gezielt da ein kleines Häuschen zur Miete gesucht, in dem ich jetzt auch noch sehr glücklich lebe.
Und 2008 kam ja der Schritt in die Selbstständigkeit.
Genau.
Genau 2008, wo der nächste Markt ja bekanntlich zusammengekracht ist, in Amerika damals, der Häusermarkt. Also immer zu den Blasen steigst du ein. Wie war da der Anfang der Unternehmensberatung?
Ja, also wenn der Kai jetzt irgendwo einsteigt, dann wird es Zeit, davon zu laufen. Das kann ich schon mal grob merken. Ja, es war so, ich war ja dann Geschäftsführer von der Alkers & Pharmaceuticals, die ich wirklich von der Labbench geführt habe über Fördermittel, Finanzierung, Aufbau des Unternehmens, Businessplan-Wettbewerbe, was man so alles macht. Und dann nachher haben wir 2006 einen Deal gemacht über 12 Millionen, ist dann eine Pharmafirma aus Wien eingestiegen, die haben auch die Mehrheit des Unternehmens übernommen. Und normalerweise schmeißt man dann das Management raus, aber sie haben an mir festgehalten und ich bin dann noch 2 Jahre da als Geschäftsführer der Alkersin geblieben, die war ja noch als GmbH erhalten. Ich bin dann nachher aus eigenen Stücken rausgegangen und habe dann mich wieder auf Unternehmensberatung fokussiert, jetzt als One-Man-Show. Habe mir die Marke Waterberg zugelegt, die sehr rational in Zusammenarbeit mit meiner Markenanwältin aus Wien entstanden ist, weil ich eben Wert auf ein bisschen konservativ legen wollte, eben nicht so hip, so eher, ich war schon immer da, bin jetzt da, werde in Zukunft auch da sein. Und habe dann erstmal eigentlich so gut wie nichts gemacht. Ich hatte halt ein bisschen Geld verdient durch den Deal von der Alkersin und habe das gemacht, was Spaß gemacht hat. Und war da aber auch im Bereich Venture Capital wieder tätig. Kauf, ich habe Teil eines Investment-Portfolios von einem Kapitalgeber, war ich bei dem Verkauf involviert. Ich glaube, ich habe meine ersten Kunden in Italien gehabt, für die ich im Business Development gearbeitet habe. Weiter natürlich in der Startup-Szene gewesen als Juror, Coach, Gutachter, Beiratsmitglied und so allerlei Sachen gemacht. Immer so ein bisschen drauf geachtet, was mir Spaß macht. Und irgendwann habe ich dann mal gesehen, dass ich vielleicht so viel auch verdienen sollte, wie ich ausgebe. Und dann habe ich das Ganze ein bisschen ernsthafter betrieben, weil die Reserven, von denen ich bis dahin überwiegend gelebt habe, so langsam weggeschmolzen sind. Und dann habe ich mich wieder mehr aufs Kerngeschäft konzentriert.
Und wie kamen die ersten Kunden? Also wie hast du damals im Anfangsstadium Akquise betrieben? Weil das war ja so der erste Berührungspunkt mit dem Akquiseprozess, oder?
Ja, das ist ja die große Herausforderung, wenn man Berater ist. Da geht es gar nicht so sehr darum, dass man seinen Job gut macht. Den muss man eh gut machen, sondern das ist ein Marketinggeschäft. Wie komme ich an meine Kunden ran, ist die große Frage dabei. Bei mir war es Vorteil und Nachteil. Ich brauchte keine große Akquise zu machen oder ich hätte es vielleicht gebraucht, aber ich habe es nicht gemacht. Die Aufträge kommen fast ausschließlich aus dem Netzwerk oder ausschließlich aus dem Netzwerk. Das klingt gut, weil, da hat man ja ein tolles Netzwerk und sowas, hat aber eine Kehrseite. Das ist, wenn nichts mehr kommt? Dann hat man keine etablierte Akquiseschiene, wo man weiß, wie es im klassischen Marketing ist, was ist mein Produkt, was ist meine optimale Zielgruppe, wie spreche ich die am besten an, dass eben so ein Sales-Prozess steht. Das ist der Nachteil dabei. Der Vorteil ist halt, dass man nicht viel Akquise machen muss, es kommt einfach von alleine so. Und das war auch der Start bei mir eigentlich.
Ja. Und es gibt ja immer mehr Berater, ich glaube, das weißt du am besten. Wie geht man mit den Mitbewerbern um? Es werden immer mehr, wie ist das heute?
Ja, die gehen und kommen oder kommen und gehen. Es ist halt so, dass die Einstiegshürden, Markteinschrittsbarrieren bei Beratern recht niedrig sind. In Deutschland braucht man nicht mal einen Gewerbeschein. In Österreich braucht man einen Gewerbeschein, den man aber relativ leicht bekommt. Und also Arbeitslose aus dem Bereich Startup oder Biotech oder wie auch immer, die werden nicht arbeitslos, sondern die werden dann Berater. Und mit denen steht man im Wettbewerb. Der Nachteil ist, dass die natürlich zu sehr niedrigen Kosten anbieten können, weil wir kriegen ja sowieso irgendwie Arbeitslosengeld oder haben viel verdient und machen das so spaßeshalber, nicht ernsthaft. Müssen, wenn sie jetzt Kleinunternehmer sind, nicht mal viel Steuern oder Sozialabgaben zahlen. Das ist der Nachteil, dass man mit diesen im Wettbewerb steht. Auf der anderen Seite haben die aber auch in der Regel nicht die Beratungsexpertise. Die haben zwar Fachexpertise, aber in der Regel keine Ahnung, wie man wirklich als Berater im Unternehmen agiert. Und wie gehe ich damit um? Ich versuche halt klarzustellen, dass ich nicht zu denen gehöre. Und das mache ich über Marketing. Beispielsweise habe ich doch sehr viele Referenzen auf meiner Website, echte Referenzen. Und da kommt man nicht so schnell dran. Es gibt Kundenlogos, von Kunden habe ich auf der Website. Und auch das zeigt, dass ich wirklich schon lange im Geschäft bin und einiges gemacht habe. Also ein Berater, der anfängt, der kann nicht mal eben, ich weiß nicht, wie viele jetzt Referenzen, ich habe 15 oder 20 oder sowas, die kriegt er nicht auf die Schnelle. Und auch die Kunden natürlich nicht, mit denen er werben kann. Insgesamt auch etablierte Prozesse. Das heißt, ich zeige da, dass ich Profi bin, dass ich die Strukturen kenne, dass ich die Prozesse kenne, dass ich das wirklich gelernt habe, das schon lange mache, um mich da von den Freizeitberatern, sage ich mal, abzusetzen. Und die allermeisten sind das. Also richtig lange im Geschäft sind die wenigsten. Die meisten suchen ja dann doch lieber einen festen Job, weil sie nicht gerne Berater sind, sondern aus Not Berater sind, und die lockt dann doch das Monatsgehalt, das Fixe und die Sicherheit. Während ich es einfach liebe, Berater zu sein, weil ich so viele verschiedene Projekte habe, inhaltlich Projekte, die ich total spannend finde. Ich mache ja nicht nur Life Science, ich habe ein Projekt im Bereich Quantencomputer beispielsweise.
In Innsbruck, glaube ich, oder?
In Innsbruck, ja. Und jetzt bin ich mit einem IT-Systemhaus beschäftigt, was ich auch nie gemacht hatte vorher. Ich habe Unternehmen in Italien beraten, die irgendwelche Bandagen gemacht haben, therapeutische Bandagen, zum Teil Nahrungsergänzungsmittel auch, ja, also verschiedensten Bereiche. Dann habe ich natürlich auch Hardcore-Biotech wie Krebsvakzinierung und solche Dinge. Ja, aber immer andere Menschen, immer andere Themen, Herausforderungen, größere Unternehmen, kleinere Unternehmen. Ich liebe das einfach.
Und was sind deine größten Learnings jetzt in den 11 Jahren Selbstständigkeit?
Größte Learning in 11 Jahren Selbstständigkeit. Das ist eigentlich gar nicht so einfach. Sicherlich ist es die unterschiedlichen Arten von Beratung, wie man rangehen kann. Das reicht ja wirklich von Fachexperte für irgendetwas. Nehmen wir mal Finanzplanung. Das heißt, der Kunde kommt und sagt, ich brauche eine Finanzplanung, hier sind die Zahlen, mach das, bis dann. Bis hin auf der anderen Seite ein Coaching-Ansatz, also wie er wirklich definiert ist, dass man überhaupt gar keine Fachexpertise braucht, sondern das ist eigentlich eher so eine Art aktives Zuhören, ja, sehr effizient. Und dazwischen gibt es alles, also Mentoring, Trainings und. Und mein Learning ist, dass es ganz wichtig ist, zwischen diesen Beratungsansätzen klar zu unterscheiden und sich mit dem Kunden abzustimmen, was wirklich gefragt ist dabei. Wenn einer Hilfe zur Selbsthilfe braucht, Coaching, und man sagt dem immer, wie es besser geht, wird der nervös. Und andere, genauso passiert, wo ich mir einen Coaching-Ansatz gefahren habe, der dann irgendwann mal nervös geworden ist und rumgebrüllt hat. Ich habe noch nie einen ordentlichen Berater erlebt. Ich weiß doch selber, was ich weiß. Ich will wissen, was der Berater weiß, und nicht, dass der nur den ganzen Kram aus mir rauskitzelt. Beides legitime Positionen. Man sollte nur klar sein, was ist hier gefragt. Was erwartet der Kunde? Manchmal weiß er es auch nicht, da muss man es zusammen erarbeiten und trennen dazwischen. Weil wenn man dann einen Mix aus den Sachen hat, geht es mit Sicherheit schief.
Und nochmal zurück zum Anfang. Deine ersten Berührungspunkte mit der Unternehmensberatung hast du ja auch über Bücher gesammelt. Hast du Buchtipps?
Buchtipps? Das ist ganz schwer. Also ich höre sehr viel Hörbuch und da kreuz und quer. Also manchmal habe ich dann Phasen, wo ich nur Fachliteratur höre zu Business, also Consulting, Coaching, diese diversen Ansätze oder Geschichte, zum Teil sogar mal einen Roman, was ich eigentlich sonst kaum mache. Und das finde ich alles sehr, sehr hilfreich. Fachbücher möchte ich hier sowieso nicht anpreisen. Ich persönlich habe von den Büchern von John Strelacki mit seiner, was waren das, 4 oder 5 Bücher, die er gelesen hat, sehr profitiert. Von den ersten Büchern mehr als von den letzten Büchern. Du weißt genau, wie die heißen, sag's mir gerade.
Big Five for Life, Kaffee am Rande der Welt.
Café am Rande der Welt. Genau, und das zweite hieß dann, wie war das?
Safari des Lebens, glaube ich.
Das kam auch nochmal vor, genau. Es ist nicht jedermanns Geschmack, ja, es ist so ein bisschen Hokuspokus auch, aber beispielsweise der Museumstag, der da thematisiert wird, das heißt, dass man jeden Tag darauf abklopft, ob er ein Tag ist, der dazu beiträgt, dass man seine Ziele erreicht, dass man nachher stolz ist auf das Leben, das man geführt hat. Das sind Konzepte, die ich verinnerlicht habe. Aber das jetzt generell als Buchtipp zu äußern, bin ich sehr vorsichtig damit. Also die, die es mögen, haben es wahrscheinlich schon gelesen und die anderen sollten es auch nicht anfassen.
Sehr gut. Hast du ein Buch geplant?
Ich habe in dem Sinne kein Buch geplant. Ich habe im Moment ein Buchprojekt, ich nenne das so. Das ist eigentlich so eine Art Vademecum für Ansprache, Lizenzierung und Verhandlung. Ich habe eine Fortbildung gemacht in dem Bereich, also selber also ein Training gegeben. Und da habe ich das mal mehr oder weniger auf die Schnelle als Handout zusammengeschrieben und habe dann festgestellt, dass die Leute davon begeistert waren. Und wenn ich das mal meinen Kunden gegeben habe zum Reinschauen, fanden sie es auch klasse. Also ich plane im Moment, das mal ein bisschen aufzuhübschen, sprich zu neutralisieren, Teilnehmer raus, dass es nicht mehr aussieht wie ein Handout für ein Training, sondern so ein Vademecum. Ist leicht umzuschreiben, aber auch vom Wording nicht. Es ist ein salopper Ton, den ich auch anschlage, der soll auch bleiben. Und es ist mehr so Bullet-Point-mäßig, was man, worauf man zu achten hat. Und sehr persönlich aus meinen Erfahrungen heraus. Ich habe natürlich viele Trainings auch gehabt und weiß, wie die Theorie ist. Und mich das mit meinen Erfahrungen, was für mich wichtig ist, also so sieht man das nicht. Und da habe ich gedacht, da könnten auch andere von profitieren. Das werde ich jetzt mal ausarbeiten. Inwiefern das wirklich als Buch erscheint, das weiß ich noch nicht. Und es ist sicherlich ein bisschen anders. Es ist mehr wirklich so eine Kurzanleitung von ein paar Seiten, ich sag mal. 30, 50 Seiten oder sowas. Aber das ist geplant, wenn ich Zeit habe. Das ist aber dann immer so der Lückenfüller, wenn andere Sachen die Zeit dazu lassen.
Und neben dem Buchprojekt, was gibt es noch für Ziele, die du aktuell verfolgst?
Ziele, die ich verfolge, sind einmal weiter mich um meine Marke zu kümmern, um mein Business zu kümmern. Insbesondere auf der einen Seite den Fokus stärker auszuarbeiten, den ich im Startup-Bereich habe. Die Website entsprechend auszubauen, auf der anderen Seite aber auch mir ein balanciertes Portfolio anzueignen mit unterschiedlichen Typen von Projekten, also als Andeutung da nur, es gibt ja erfolgsabhängige Projekte, das sind so High Risk, High Fun, wo dann viel bei rumkommt, aber mit einer recht niedrigen Erfolgswahrscheinlichkeit und kein Grundrauschen liefert, bis zu Butter und Brot, wo man einfach nach Stunden gezahlt wird und alles dazwischen, daran weiterzuarbeiten. Und woran ich Spaß habe, aber auch das mache ich dann, wenn ich Zeit habe, ist mein Konzept Waterbergs Topics in a Nutshell. Das ist ein Videoformat, sehr kurz gehalten, ein paar Minuten nur, wo ich kurz einzelne Aspekte aus meinem Tätigkeitsbereich beleuchte. Lessons learned, wie man was macht, auch sehr salopp, nicht korrekt alles, worauf man achten muss, sondern wo ich denke, was aus meiner Erfahrung heraus wichtig ist. Nehmen wir mal ein Beispiel, wenn man jetzt eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet. Klar, ist wichtig, jede kleinste Sache dabei, wird dir auch ein Rechtsanwalt sagen. Aber im Endeffekt die Frage, der Kai jetzt, wenn der auf die Schnelle ein CDA, so eine Vertraulichkeitsvereinbarung checkt, worauf achtet er da wirklich? Was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Solche Dinge. Ja. Das ist auch im Entstehen. Aber auch wenn ich Zeit habe, also das ist jetzt nicht terminiert, dass es bis Ende des Jahres fertig sein muss, wenn meine Projekte mir Zeit lassen, sind das die beiden Hauptprojekte, jetzt dieses Topics in a Nutshell als Videoformat und diese Ausarbeitung als Buch oder Vademecum Handbuch für Partnering.
Und wie priorisierst du oder wie setzt du deine Prioritäten gegenüber deinen aktuellen Dingen?
Ich bin ziemlich systematisch in meinem Vorgehen. Also einmal bin ich ein Fan von Evernote, ich weiß nicht genau, wie es
Evernote,
heißt.
Evernote, glaube ich.
Das ist ein sehr flexibles Tool, womit ich sehr viel mache. Ich bin ein, Buchtipps. Checklist-Manifesto. Wer es geschrieben hat, weiß ich nicht, kann man recherchieren. Checklist-Manifesto, ganz einfach, der erklärt einem, wie wichtig Checklisten sind. Finde ich ganz toll.
Ja. Weißt du, oder wer der Autor ist? Weiß ich nicht, aber ich kann nur dazwischen einwerfen, Bullet Journal, also wie man eben so Bullet, so To-Dos oder Task reinsetzt und ist auch ganz interessant. Also hat auch viel mit Checklisten zu tun.
Kenne ich nicht, geht wohl in die Richtung. Dann Principles von Ray Dalio, auch sehr gut. Und ich habe Checklisten für alles. Also ich bin ja, wie gesagt, schon 53 Jahre alt und da wird man ein bisschen vergessen. Das ist gässlich. Ich habe Morgenroutinen, also ich gehe morgens an den Rechner ran, mache die Liste, Morgenroutine auf Evernote an und da sind so zum Abhaken, da steht genau drin, wo ich überall nach möglichen Tasks gucken kann, die ich dann, also ich habe so ein Diktiergerät zum Beispiel, das mache ich auf dem iPhone natürlich, ja, höre mir das an, tue das in meinen Omnifokus rein, das ist mein To-Do-System, konsolidiere das alles da, so verschiedene Sachen, auch Fotos, wenn ich irgendwas auf dem iPhone, irgendwie Message von Facebook oder sowas, wie soll ich das, dass ich nicht vergesse, einfach einen Screenshot machen und ab ins Evernote und dann wird dann eine To-Do draus, da gehe ich durch und dann gibt es da auch einen Punkt Priorisierung und nicht jeden Tag klicke ich da drauf, aber immer wieder und da steht auch drin, um welche Projekte ich mich in welcher Reihenfolge zu kümmern habe. Also wenn ich eine Rechnung schreiben kann, dann wird eine Rechnung geschrieben, weil das geht als schnellstes oder eben Projekte zum Abschluss bringen, ist sehr hoch priorisiert. Projekte, die nach Zeit bezahlt werden, sind hoch priorisiert. Ja. Und dann geht das runter, halt die Pauschalprojekte bis die rein erfolgsabhängigen Projekte. Und wenn ich mal ein bisschen irritiert bin, schaue ich mal wieder in die Prioritäten rein. Mhm. Und natürlich, ich glaube, Eisenhower Prinzipiell oder Matrix heißt das.
Eisenhower Matrix, ja.
Was ist wichtig und was ist dringend und versuche ich mich auch wirklich auf wichtige Dinge zu fokussieren, die nicht dringend sind, damit das sich nicht aufstaut. Das sind zum Teil ziemlich banale Sachen wie mal Auto sauber machen. Das ist einfach wichtig, aber echt nicht dringend.
Ich sage ganz, ganz herzlich danke für deinen Input und auch an all die Zuhörer danke und auch danke an dich, Peter, für deine Zeit.
Danke dir, Robert.